SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 13. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschjeter. Wir sind schon fast in der Gegenwart angelangt in diesem autobiografischen Roman, der immer mehr zu einem Dialog mit der Mutter wird und Schmerzhaftes erzählt. Was ist das für ein Leben, das fast nur aus Arbeit bestanden hat, aus ständiger Sorge um andere? Wer will das beurteilen? Und welche Bürde erwächst den Kindern daraus? Es lesen Sema Poyraz und Hasan Taschken.
Die Scham um die Sehnsüchte. Dinscher. Du hast deine Sehnsüchte immer in Schweigen gehüllt. Hast gedacht, so könnte dich niemand durchschauen, niemand verletzen. Du siehst, nach Jahren versucht dein Sohn, aus deinem Schweigen Literatur zu machen. Grübelt, wütet, sucht, verliert. Ich habe dich fast immer unerschütterlich gesehen. Am Herd, in der Fabrikhalle, auf dem Feld, in Krankenhäusern, selbst wenn du auf der Intensivstation lagst. Meiner Mutter kann nichts passieren. So war der Gedanke deines Kindes. Ich habe deine stolzen Schritte auf dünnen Absätzen gehört, deine kurzen Atemzüge, den Lärm, den du bei der Arbeit gemacht hast. Aber wo blieb deine Stimme, Mutter? Du warst doch bestimmt mehr als meine Mutter. Wieso hast du es nicht gezeigt? Wurde es nie unerträglich? Wolltest du wirklich nie den Koffer packen und die Flucht ergreifen? Hast du dich nie in einer Zwinge gefühlt? Manchmal hörte ich dein leises Schluchzen am Küchentisch, manchmal dein Flüstern. Es kann immer noch schlimmer kommen. Gott soll uns davor schützen. Nichts war deine Antwort, wenn man dich nach deiner Abwesenheit fragte, alles gut. War es wirklich die Gelassenheit oder die Angst? Eine Pflichtkapitulation? Kleine Glücksmomente hattest du, wenn C&A ein Sommer- oder Winterschlussverkauf hatte. Dann fuhrst du hin und hast dir und uns ein paar Klamotten gekauft. Mit dem gesparten Pfennigen, einen neuen Topf oder eine Pfanne. Ging es dir auch mal durch den Kopf, für dich etwas von der durchsichtigen Unterwäsche, die diese leblosen Models im Schaufenster tragen, zu kaufen? Oder in einem Restaurant zu sitzen, nur für dich dein Lieblingsgericht zu bestellen? Du hast dir immer Gedanken gemacht, was wir oder die Gäste essen mochten. Selbst heute weiß ich nicht, was dir Freude bereiten könnte. Wie ist es, Mutter, wenn man sich mit all diesen Entbehrungen aus der Weltkarte löscht? Jetzt erzähle ich dir mal was, aber es bleibt unter uns, versprochen. Auch die Leserinnen und Leser sollen diese Passage so schnell wie möglich vergessen. Bitte. Es war in den Anfängen meiner Pubertät. In der Nacht wurde ich wach, musste pinkeln. Vor der Toilettentür hörte ich aus dem Wohnzimmer seltsame Geräusche. Ich ging nochmal zwei Schritte, sah durch den Türspalt den Papa auf der Couch liegen. Auf dem TV-Bildschirm hockten zwei nackte Frauen vor einem Mann, der seinen Schwanz wie eine Pistole gegen die Gesichter der Frauen hielt. Beide fingen an zu lutschen, zu stöhnen, simulierten eine Lust, die mir fremd war. In einem Bruchteil einer Sekunde dachte ich, dass du auch einer der beiden Frauen sein könntest. Danach habe ich mich natürlich in Grund und Boden geschämt. Mit gesenktem Kopf kletterte ich wieder auf mein Etagenbett. Aber auch im späteren Alter habe ich mich immer wieder unverhofft bei diesem Gedanken ertappt. Und weißt du, ich hätte es dir gewünscht. Ich hätte es dir wirklich gewünscht, dich wie diese Frauen auf dem Bildschirm zu fühlen, frei von Scham, nahe dieser obszönen Lust. Einmal in deinem Leben nicht die schweigende Ehefrau, nicht die aufopferungsvolle Mutter, nicht die funktionierende Fabrikarbeiterin zu sein, das hätte ich dir wirklich gewünscht. Alle Verpflichtungen, jede Moral in den Müll zu kippen und jeden, der einen Teil deines Lebens für sich beansprucht hat, zu enttäuschen, alle in die Pfanne zu hauen. Vielleicht würde ich dann heute nicht immer noch an diesem Rätsel sitzen. Nach meiner Geburt hat Oma dich aufgefordert, dass du nun als gestandene Mutter deinen Kopf bedecken solltest. Und du bist ihrer Aufforderung gefolgt. Sie war dominant, hat immer wieder über dein Leben Macht ausgeübt. Deshalb fühlte ich mit ihr nie eine Verbundenheit, mehr eine Wut auf sie. Und wütend war ich auch auf den Papa, der dich nicht in Schutz genommen hat. Wütend auf mich, auf alle. Einmal hast du mir erzählt, dass Papa mit einer deutschen Freundin nach Istanbul geflogen ist. Dir hatte er gesagt, dass er geschäftlich etwas erledigen müsse. Der Türke vom Reisebüro hatte dir verraten, dass er nicht allein geflogen ist. Eine normale Ehefrau würde fluchen, die Welt auf den Kopf stellen. Zum Schluss der Geschichte hast du nur ein wenig ironisch gesagt, dass er mich betrogen hat, war kein Drama. Das eigentlich Traurige ist, er ist zu mir zurückgekommen und ich habe ihn akzeptiert. Ich sehe dich wieder schluchzend am Küchentisch, deine Blicke in die Weite gerichtet, dein Pausenbrot kauend, deinen schweren Gang, die langsamen Schritte, deine hängenden Schultern. Auch heute steht in jeder Tageszeitung, wie Familien aus diesem Grund zerfallen, dass es Mord und Totschlag gibt, Frauen sich das Leben nehmen, weil ihre Männer sie betrügen, und dann versuche ich, deine Ironie zu verstehen, dein leises Schmunzeln. Vielleicht war dieses Schmunzeln dein einziger Widerstand, die Opposition gegen die Niedertracht der Welt. Für mich blieb dieses Schmunzeln das ewige Feuer. Immer wenn ich ihm zu nahe kam, verbrannte ich mir die Finger. Ich wollte dich vor diesem Feuer beschützen, bekam dabei selber Brandflecken, die ich endlich loswerden möchte. Hilft die Literatur? Das werden wir sehen, Mutter. Ist das Schreiben nicht auch der Zeitzeuge der Existenz, die sich immer zu wenig getraut hat? Die Haarnadeln, Dincer. Mal lag eine Handvoll Haarnadeln im Spiegelschrank, mal neben deinem Bett auf der Nachtkommode, mal in deiner Schürzentasche. Diese Haarnadeln immer in einem Haufen wie verbrannte Holzlatten. Ich kriege diesen Strohhaufen einfach nicht zusammen, schimpftest du mit deinen Locken. Den Kamm hast du vorher immer in das fließende Wasser gehalten, erst dann damit die Haare gekämmt. Es war immer schön anzusehen, wie du 3, 4 dieser Haarnadeln zuerst zwischen deinen Lippen nahmst und danach einzeln in das Haar stecktest. Manchmal wünsche ich mir einfach eine Glatze, sprachst du fluchend in den Spiegel. Dieser Satz erschreckte mich immer wieder. Unvorstellbar für mich. Du mit einer Glatze? Bitte nicht. Ich fand deine Haare immer wunderschön, tiefschwarz, gewellt, und wenn du die Haare offen trugst, sahen die kleinen Locken wie Antennen auf dem Dach eines Wohnblocks aus. Wenn sie gekämmt waren, berührten deine Haare mit ihren Spitzen deine Schultern. Nie hast du sie länger getragen. Es gibt ein Foto. Da warst du erst 17, mit 2 anderen Mädchen beim Schneiderkurs in Uschak. Auf diesem Foto hängen deine Haare bis zu deinem Bauchnabel, wie die von Scheherazade. Meine Haare waren mal als Zopf faustdick. Schau mal, was davon geblieben ist. Die muss man auffangen, sonst ist der Rest auch bald auf der Flucht, flüstertest du in deinen Selbstgesprächen. Aha, du willst doch keine Glatze. Und die hier, die wissen auch nicht, wohin mit sich. Da wusste ich, du sprachst von deinen Antennenhaaren. Während du diese Gespräche führtest, stecktest du weiter die Haarnadeln an verschiedene Stellen. 2-mal im Jahr hast du deine Haare zu einem Zopf geflochten und mir die Schere in die Hand gedrückt. So, Junge, alles, was unter dem Haarband hängt, weg damit. Ungerne, aber gehorsam schnitt ich dein Haar ab. Eines Tages kamst du wieder mit der Schere. Ich sagte, dass ich deine Haare länger schöne fände. Und du gingst zurück in dein Schlafzimmer, kamst wieder mit einer Schatulle. Hier, nimm. Den hier kannst du behalten. Aber so lang kann ich die nicht mehr wachsen lassen. Mir fehlt einfach die Geduld. Wer soll denn diese Haare noch pflegen? Ich hab nicht mal die Zeit, die Haare ordentlich zu kämmen. In der Schatulle war ein Zopf, so lang, wie ich ihn bei dir noch nie gesehen hatte. Diese Haare hatte ich aus der Türkei mitgebracht und nach der ersten Woche Fabrikarbeit wusste ich schon, das wird nichts. So lang kann ich die nicht tragen. Hab die einfach abgeschnitten. Seit 25 Jahren ist der Zopf in dieser Schatulle. Frag mich nicht, warum ich ihn versteckt habe. Hier, du magst lange Zöpfe. Den darfst du haben. Schweigen. Mitte der 90er. Zusammen im Behandlungsraum. Der Orthopäde reiht die Röntgenbilder hinter der beleuchteten Wand auf. Nach diesen Bildern will er deinen Behinderungsgrad feststellen. Auf den Bildern sehen wir beide die Schienen, Schrauben. Der Arzt füllt ohne ein Wort zu sagen die Formulare auf seinem Tisch aus. Die Schienen, Schrauben erinnern mich an die Handvoll Haarnadeln. Eine Handvoll Haarnadeln, neben deinem Bett, auf der Nachtkommode. im Spiegelschrank, wie verbrannte Holzlatten. Nach 2 Wochen kam das Gutachten des Arztes vom Amt. In der Mitte des Zettels stand das Ergebnis der letzten 35 Jahre. 70%. Duett in der Notaufnahme. Fatma und Dincer.
Dincer, werden die Ärzte mir wieder wehtun? Und weißt du, wie alt Heidi heute ist?
Nein, Mutter. Alles wird gut. Und lass uns einfach glauben, dass Heidi immer noch 8 Jahre alt ist.
Ich wollte ihr neue Schuhe schicken.
Das habe ich schon längst erledigt, glaub mir. Das Testament der Unschuld, Dincer. Wenn die Leute dich fragten, wann ich mit dem Lesen angefangen habe, zucktest du nur mit den Schultern. Das mache ich auch, wenn mich Menschen fragen, wann ich mit dem Schreiben angefangen habe. Alle 2 Wochen kam der Musikkassettenhändler aus dem Ruhrgebiet in Papas Kneipe. Auf dem Tisch, neben dem Eingang, faltete er zuerst eine schwarze Samtdecke auseinander, dann stellte er darauf die neuen Musikkassetten aus. Nichts war für mich in der Zeit aufregender, als die kitschig-dramatische Literatur dieser Kassetten zu verinnerlichen. Es waren die 80er, wo das Pathos Gott spielte. Sängerinnen wie Bergen, Umm Kulthum, Müzeyyen Senar, Sezen Aksu posierten mit halb geschlossenen Augen, alle wollten cool, weiblich, sexy wirken. Die wehmütigen Titel der Lieder nach und nach abzuklappern, was das für ein schönes Gefühl war, kann man nicht beschreiben. Ich durfte 5 Kassetten auswählen und anschließend den DJ spielen. Für Spieler, Alkoholiker und andere Gäste. Unerfüllte Lieben, unendliche Sehnsüchte, nicht heilende Wunden, Fremde, Blut, Hass, Intrige. Shakespeare hätte da nicht mithalten können. Im Rausch dieser Lieder habe ich mit 8 Jahren mein erstes Gedicht geschrieben. Titel: Das Testament. Wenn ich vor meinen schönsten Jahren sterbe, soll keiner weinen. Sagt meiner Mutter, ihr Kind war älter als die Berge, liegt jetzt wie eine Mohnblüte, verletzt und müde unter Gesteinen. Sag ich doch, was die Tragödie angeht, ist Hamlet im Vergleich zu mir von der Leitsorte. Dann kamen natürlich Schulzeit, Ausbildung, Bahnhöfe etc. Dein Sohn stand auf der Schwelle. Die eine Seite gehörte der Bohème, Bühne, Licht, Schminke, Bücher, Gedichte. Die andere Seite stand an der Drehbank vor fliegenden Spänen. Als Schüler habe ich Gedichte für die Klassenkameradinnen und Kameraden geschrieben, für die hoffnungslos Verliebten. Für Jungs habe ich mehr produziert, für ihre Hormone, die Purzelbäume schlugen, aber nicht die richtigen Worte für die Serenade fanden. Viele Poesiealben sind mit meinen Versen gefüllt. So eine Mission machte ich in der Klasse beliebt. Genau das wollte ich. Aufmerksamkeit, Liebe. Die Gedichte von Nazım Hikmet kannte ich schon. Dann, an einem trostlosen Tag, nachdem ich 2 Stunden vor der Scheibe der Intensivstation darauf gewartet hatte, dass du die Augen öffnest, sollte ich nach Hause gehen. So wollten es die Onkels in den weißen Kitteln. Auf dem Weg nach Hause bin ich vor einer Buchhandlung stehen geblieben. Hesse schaute mir in die Augen. Die Geschichte von Hans unterm Rad nahm ich mit. Ab dem Punkt wollte mir die Literatur zeigen, dass ich mit meiner Melancholie nicht allein dastand. Frisch, Lasker Schüler, Dostoevsky, Whitman, Bukowski, Bachmann und viele andere Autorinnen und Autoren nahmen ihre Plätze in meinem Zimmer ein. Allein das Lesen genügte nicht. Die bedichteten Orte, die Charaktere suchte ich weiter im realen Leben. Irgendwann war der Traum das Reale oder umgekehrt. Die erste Flucht nach Istanbul, die Seitengassen, der Aufenthalt in Slums, Freundschaften mit Fremden, stundenlang gesungene Lieder mit kurdischen Bauarbeitern. Mit jeder Begegnung fand ich meine bisherigen Zeilen unechter. So begann die Suche nach der eigenen, einfachen Sprache. Selbst heute bin ich der Meinung, meine Poesie könnte noch direkter sein. Wozu diese ganzen Floskeln? Damals und heute war und ist mir bewusst, dass meine Texte in akademischen Kreisen kein Echo finden werden. Sie werden Fetzen eines lyrischen Ichs bleiben. Mit Versen noch den Intellekt beweisen zu wollen, Das erschreckt mich jedes Mal. Wenn du als Gastarbeiterkind die gesamte Jugend damit verbracht hast, deinen Lehrern, den Vorarbeitern, Dozenten etwas zu beweisen, dann steckt irgendwann diese Kerbe tief im Fleisch. Und für den Rest des Lebens kämpfst du damit, die Wunde zu heilen, dich zu befreien. Das Resultat meines kleinen Widerstands. Nichts kommt auf das Blatt, was auf meine Haut keine Spuren hinterlassen hat. Es geht nicht. Das Talent reicht bis hierhin, nicht weiter. Gedichte mit Enzyklopädiestoff unterfüttern. Nach Moden handeln. Der Welt zeigen, was der Türke noch aus der Rohmasse schöpfen kann, das alles hat hier nichts mehr zu suchen. Alles, was als Gedicht aufs Blatt kommt, sehe ich als Wiedergabe der Lieder, Gedichte, Bilder, die mich bis heute begleitet, betreut haben, mit dem Versuch, den eigenen Ton ins Arrangement zu mixen. Zeilen, die ihren Wert nicht in der Kunst, sondern mitten im Nabel des Alltags suchen. Deine Stimme, Mutter. Die Stimme meines Vaters, die Stimmen aus der Kneipe, die Geräusche der Maschinen, sie alle haben mir ein Rohmaterial auf die Werkbank gelegt, an dem ich immer noch feile. Ob die Texte auch etwas taugen, keine Ahnung, sie gedeihen, wo sie ihre Erde gefunden haben, in den halboffenen Blicken der Sängerinnen und Sänger, in ihren wütenden Stimmen, auf der Schwelle, vor der Scheibe der Intensivstationen, im Trost, der uns durch das Wort, durch das Schweigen neue Routen zeichnet. Das wären meine Worte, wenn ich heute ein neues Testament schreiben müsste. Was Klügeres fällt mir nicht ein. Mit meinem ersten Gedicht und meiner ersten Geschichte von meiner ersten Reise nach Istanbul werde ich auch dieses Buch beenden, Mutter.
Das Lied der Mütter über ihre geflohenen, verlorenen Kinder. Ich bin der Riss auf diesem Dach, der Gürtel dieser Wolke, das Kissen auf dieser Schwelle, der Sattel auf der Fremde, der Schleifstein dieses Messers, der Einschnitt dieses Steins. Hört ihr das Dröhnen? Hört ihr es? Dieses Dröhnen, es füllt meine Gebärmutter mit seinen Samen. Sie fruchten in mir. Ich gebäre gesichtslose Kinder auf diesem kalten Boden. Sie fliegen, sie enden an euren Festungen. Hört ihr den letzten Atem dieser Pioniere? Hört ihr? Ich bin nicht mehr ganz. Mir fehlt die eine lebende Seite. Hört ihr? Ich schreie mein Sehnen in die Welt hinaus. Meine Stimme, das verrostete Schloss eines vergessenen Lagerraums. Meine Stimme, weder in sich noch am Himmel findet sie ihren Platz. Mit meiner Hand streichle ich über die Bordsteine. Es könnten auch seine Haare sein. Ich hätte ihn großziehen sollen, sage ich mir. Ich sage es immer wieder und jedes Mal blüht eine neue Glut auf meiner Brust. Wisst ihr? Kein Kind ist erwachsen, bevor seine Mutter stirbt. Ich lebe noch. Hier auf diesem blinden Gestein warte ich. Den Teer mache ich zum Henna, den Frühling zum Winter, das Gesicht zum Laub. Wer bin ich? Wem gehöre ich? Der Tiefe der Wurzeln? Der Höhe des Himmels? Über meinem Kopf wehen die Fahnen. Hymnen werden gesungen und ich warte auf die ersten Schritte meines Sohnes. Ihr wollt es nicht hören? Ihr verschweigt mein Sehnen. Euer Schweigen dünkt die Eiterbeule in meiner Achsel. Ich werde hier bleiben. Ihr werdet mir immer wieder erzählen, wie groß und prächtig euer Land, eure Maschinen sind. Ich werde es hören und vergessen. Aus gedämpften Zimmerlichtern Ioniens werde ich mir Perlen auf den Hals leihen. Wisst ihr, wie eine brennende Wunde den Stein entzweien kann? Ich weiß es. Ich musste es erfahren. Jetzt, im warmen Zimmer, am knisternden Holz sitzen, dem Vaterland Stern auf Stern, Mond auf Mond, Größe und Pracht widmen. Das alles hätte ich machen können, hätte dieser Brand mir Ruhe gegeben. Es geht nicht. Keinen einzigen Tag hat das Schicksal selbst meine Haare geflochten oder den Schnee vor meiner Haustür geschaufelt oder die Kohle in meinen Ofen geworfen. Und wenn da jemand war, war die Rechnung untragbar. Ich sollte nicht nachtragend sein. Die Weltordnung wollte es so. Ich sollte über meine Trauer springen. Auf diese Trauer springen. Diese Trauer kleinstampfen. Mit väterlicher Stimme Furcht einjagen. Ja, das konnte eure Weltordnung. Entweder bleibst du der Lehm oder du gehörst dem Sumpf, sagten sie. Ich musste das Kind, das ich mit wunden Warzen gestillt habe, der Ferne verpfänden. Gib ihn zurück, rief ich. Er füllt die Lücke in der Akte, rief sie zurück. Ich blieb die harte Schale in ihrer Presse. Zuerst ließ sie mich stehen, mich, das verwundete Tier. Dann jagte sie mich weg, mit Tränengas, mit Diplomatie. Es nützte alles nichts. Ich kenne das alles nicht. Ich kenne nur mein Kind. Wisst ihr, kein Kind ist erwachsen, bevor seine Mutter stirbt. Ich lebe noch. Wisst ihr?